Es ist ja jetzt schon wieder eine längere Zeit her, Anfang Januar war es, da ich das letzte Mal über Esther sprechen durfte. Und deswegen möchte ich auch wieder eine Zusammenfassung geben, damit wir wissen, wo wir sind und was die Handlung ist, für auch für all diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. Haman, der Agagiter aus dem Volk Amalek, wurde zum zweiten Mann nach dem König. Ein Großvisier, würden wir sagen. Die Amalekiter aber waren Feinde Israels und das schon seit dem Auszug aus Ägypten. Deshalb befahl Gott auch, Saul die Amalekiter auszulöschen, auszurotten. Saul kam aber diesem Befehl Gottes nicht nach, sodass einige überlebten und nun sogar zu einer besonderen Machtposition kam. In Esther 3,2 lesen wir, alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordekai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Mordekai war offensichtlich die Abstammung Hamans bekannt. Er wusste von der Feindschaft zu dem Volk Israels. Und Feindschaft dem Volk Israel gegenüber bedeutet Feindschaft Gott gegenüber. Mordekai, der bisher seine Abstammung verheimlicht hatte, dass er Jude ist, musste sich nun entscheiden. Werfe ich mich vor Haman nieder und demütige mich unter dem Feind Gottes? Oder vertraue ich auf Gott und auf seine Verheißungen und folge aber auch seinen Geboten? Denn das eine geht ja nicht ohne das andere. Haman hat sich entschieden. Er beugte sich nicht vor Haman, denn das ging ihm dann doch zu weit. Er war kein bekennender Jude in seinem Leben. Mordekai ist ein persischer Name, von Marduk abgeleitet, dem Gott der Perser und vorher der Babylonier. Auch Esther ist kein jüdischer Name, auch wenn er viel benutzt wird in Israel. Sie waren Namens-Israeliten, würde man sagen, so wie wir Namenschristen kennen. Es gab aber kein klares Bekenntnis. Nun hat sich Mordekai durchgerungen, sich zu Gott zu bekennen. Und das machte Haman wütend. Nicht, dass sich Mordekai zu Gott bekannte, sondern dass er ihm nicht die Ehre gab, die er doch verlangte oder die ihm doch gebührte. Und diese Wut, sie ging sehr weit. Und das lesen wir in Esther 3,4. Doch es war ihm zu wenig, an Mordekai allein Hand zu legen. Sondern weil man ihm das Volk Mordekais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasveros das Volk Mordekais zu vertilgen. Mordekai vertraute auf Gott. Und er wusste nun, und erkannte, warum ausgerechnet Esther zur Lieblingsfrau Ahasveros wurde, zur Königin. Und er überzeugte sie, ihren Einfluss auf den König geltend zu machen, dass das Volk Israel, die Juden, gerettet werden. Aber Esther hatte Angst. Sie war schon seit längerer Zeit nicht mehr zum König eingeladen worden und wehe dem, der ungefragt vor den König trat. Das konnte seinen Tod bedeuten. Es sei denn, der König zeigte mit dem Zepter auf die Person. Dann war er angenehm vor dem König. Esther ging aber nicht einfach los. Auch sie vertraute dem Herrn nun. Aber sie forderte auch Mordekai auf, mit den Juden in Susa 3 Tage zu fasten. Sie wollte das Gleiche mit ihren Mägden im Palast tun. Denn sie durfte ja nicht einfach raus. Esther und Mordekai sind zur Erkenntnis gekommen. Beide haben Buße getan und legten nun ihr Vertrauen auf Gott, den Allmächtigen. Das ist die Reihenfolge einer Bekehrung. Erkenntnis, dass es einen Gott gibt, Buße dahin zu dem Gott, der mich geschaffen hat und letztendlich, und das möchte Gott ja, dass wir ihm völlig vertrauen. Ohne Wenn und Aber, egal was in unserem Leben passiert. Und Gott ist wirklich der Einzige, der helfen kann, wie wir auch im nächsten Kapitel sehen können. Zu dem Fasten, das Esther und Mordecai gemacht haben, gehört natürlich auch Beten. Denn Fasten ohne Gebet, das ist allenfalls für deinen eigenen Bauch, damit er dünner wird oder was auch immer, damit du gesünder wirst. Aber es ist nicht zur Ehre Gottes. Es ist nicht gottgefällig. Esther ist nun in der Situation, vor dem König zu treten. Und das lesen wir in Kapitel 5. Ich lese uns das ganze Kapitel. Kapitel 5 im Buch Esther. Und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen, und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr: Was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden, und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Esther sprach: Wenn es dem König gefällt, so komme der König heute mit Haman zu dem Mahl, das ich ihm zubereitet habe. Da sprach der König: Holt rasch Haman, damit wir den Wunsch Esthers erfüllen. Und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage: Was bittest du? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Da antwortete Esther und sprach: Meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, mir meine Bitte zu gewähren und meinen Wunsch zu erfüllen, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie zubereiten will. Dann will ich morgen tun, was der König gesagt hat. Und Haman ging an jenem Tag fröhlich und guten Mutes hinaus. Aber als Haman den Mordecai im Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und noch ihm Ehrfurcht erwies, da wurde er von Wut über Mordecai erfüllt. Doch Haman überwand sich. Als er aber heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seres holen. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne und wie ihn der König so groß gemacht und ihn über die Fürsten und Knechte des Königs erhoben habe. Auch sprach Haman: Und die Königin Esther hat niemand mit dem König zu dem Mahl kommen lassen, das sie zubereitet hat, als mich. Und ich bin auch morgen mit dem König zu ihr geladen. Aber alles befriedigte mich nicht, solange ich Mordecai, den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. Da sprachen seine Frau Seres und alle seine Freunde zu ihm: Man soll einen Holzstamm zubereiten, 50 Ellen hoch. Dann sage du morgen dem König, dass man Mordecai daran hängen soll. So kannst du fröhlich mit dem König zum Mahl gehen. Das gefiel Haman gut und er ließ den Holzstamm zubereiten. 3 Tage hat das Fasten gedauert, vielleicht nicht ganz. Alle Israeliten in Susa, Esther mit ihren Mägden, sind vor Gott getreten und haben da ausgeharrt. Fasten, Gebet und Buße, da steht hier alles nicht. Doch wenn das Herz auf Gott ausgerichtet ist, dann wird das Gebet erhörlich sein und nur dann. Wir lesen in Sprüche 15,29: Der Herr ist ferne von den Gottlosen, aber das Gebet des Gerechten erhört er. Und wie können wir gerecht werden? Nicht durch unsere Taten. Christus kannten sie noch nicht, aber der Glaube an Gott, auf ihn zu vertrauen, das ist die Gerechtigkeit, die uns zuteil wird. Bitten und Wünsche sind das Thema dieses 5. Kapitels. Und das sind auch die 3 Punkte meiner Predigt. ist das erste Bitte, ist das zweite Bitte und Hamans größter Wunsch. Die drei Dinge. Wir alle haben Bitten und Wünsche. Manches wird erfüllt, anderes nicht. Bei einer Bitte tragen wir normalerweise ein Anliegen einer Person oder auch einer Institution vor, zum Beispiel dem Amt oder so. Und wenn dieses Anliegen aber an Gott gerichtet wird, dann sprechen wir vom Gebet. Aber all das fällt unter den Oberbegriff Wunsch. Ein Wünschen oder ein Wunsch ist das Ersehnen von etwas. Etwas, das aber eben nicht immer vorgetragen wird, zum Beispiel, weil es nicht erfüllt werden kann. Hat nicht schon mal der ein oder andere geträumt, wie ein Adler zu fliegen? Nicht in einem Flugzeug oder mit einem Drachen, sondern richtig wie ein Adler zu fliegen? Aber wer hat diese Bitte jemals irgendjemandem gegenüber geäußert? Auch nicht im Gebet, denke ich mal, oder? Esther hat ihren Wunsch schon im Gebet vor Gott gebracht. Und wie dieser Wunsch genau aussah, das wissen wir nicht. Aber der Beistand des Herrn bei dem, was vor ihr liegt, das war bestimmt der Hauptteil ihres Gebets und das ihrer Mägde. Esther tat nun, als sie vor den König trat, alles, was sie noch tun konnte. Sie kleidete sich königlich, putzte sich sozusagen heraus, um dem König zu gefallen, damit ihre Bitte nicht schon von vornherein auf taube Ohren stieß. Der Mensch lässt sich leicht vom Äußeren beeindrucken. Könige wie Diener. Aber vor Gott dürfen wir treten, wie wir sind und wie wir uns fühlen. Als Esther in den inneren Hof trat, sah sie der König, richtet sein Zepter auf sie. Aber warum tat er das? Was war seine Motivation? Denn es war ja nicht umsonst, dass man nicht ungebeten vor den König treten durfte. Denn es ging ja auch immer eine Gefahr von ungebetenen Gästen aus. Ein Anschlag, ein Attentat, das war nicht auszuschließen, auch von einer Königin nicht. Nehemia hatte Angst, weil er der König erkannte, dass er traurig war. Der König handelte einfach aus einer Laune heraus. Ach, da kommt Esther. Ja, schon lange nicht mehr gesehen. Mal gucken, was sie will. Er hätte auch ganz anders handeln können. Es hätte ihn niemand daran hindern können. Die Chancen standen 50-50 vielleicht. Wer kann wissen, wie ein König, ein absoluter Herrscher, ein Diktator sich entscheidet? Ein Mensch kann es nicht. Aber Gott, der Herr, er bestimmt nicht nur das Los, wie es fällt, wie bei Haman zum Beispiel, sondern er kennt auch die Herzen der Machthaber dieser Erde und er kann sie lenken wie Wasserbäche, lesen wir in Sprüche 21. Es wäre jetzt zu einfach zu sagen, es geschieht Gottes Wille. Ich kann ja daran nichts ändern, also brauche ich auch nichts machen. Kinder Gottes sind dazu berufen, mitzuarbeiten an seinem Wirken und Wollen, indem wir beten. Der Herr weiß, was ich kann. Und vor allen Dingen weiß er, was ich nicht kann. Und was ich nicht kann, Herr, das musst du tun. Das soll das Gebet sein. Die Jünger mussten den Stein vom Grab des Lazarus wegwälzen, weil sie das konnten. Aber Jesus hat sie nicht dazu aufgefordert, Lazarus zu erwecken. Hätte Jesus den Stein nicht wegwälzen können? Ein Fingerschnippen, der Stein wäre weg. Wein in Wasser, Wasser in Wein zu verwandeln, ist ja auch kein Problem für ihn. Der Herr stand ihnen beide. Der Herr hat das Gebet Esthers erhört. Und der König fragte nicht nur nach ihrem Begehren, sondern er versprach ihr sogar das halbe Königreich. Und er wäre wohl auch bereit gewesen, es zu tun. Denn in einem früheren Fall, so berichtet Herodot, der griechische Historiker, ein Zeitgenosse Ahasverus, hat er das schon getan. Vielleicht nicht das halbe Königreich weggegeben, aber der Bitte seiner Königin, ich habe den Namen jetzt vergessen, völlig entsprochen. ohne zu wissen, was es war. Jetzt kommt Esthers Stunde. Das möchte man noch meinen. Aber es ist doch erstaunlich, wie sie handelt, wie sie sich verhält. Das Wohl und Wehe des ganzen Volkes Israels hängt an ihr. Und sie bekommt eine Steilvorlage, einen Blankoscheck vom König. Alles zu bitten, was sie will. Und es wird ihr gewährt. Und wer hätte von uns nicht gleich mit allem herausgeplatzt und hätte ihr gefragt, Herr, tu mir das, großer König, hilf meinem Volk. Und sie, was tut sie? Sie gibt eine Einladung zum weiteren Mahl aus. Nur ein Essen. Naja, ein Essen ist es nicht ganz, denn das Wort, das hier verwendet wird, das ist mehr ein Gelage als ein Essen. Das ist das gleiche Wort, was wir im ersten und zweiten Kapitel lesen. Esther handelte, wie es der Herr Jesus von seinen Jüngern verlangt hat. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch unter euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie Schlangen und ohne falsch wie Tauben. Esther fiel ihm nicht mit der Tür ins Haus. Kein bitteres Klagen und keine drängenden Bitte. Nur eine Einladung zum Essen. Wie gesagt, ein großes Mahl. Essen und Trinken. Und es war auch Sitte bei den Persern, wichtige Angelegenheiten nicht bei einer Audienz zu besprechen. Da hat man sie vorgetragen, die Bitte. Aber besprochen wurde es nachher bei einem Mahl. Also Essen und, wie es üblich war, Wein trinken. Aber Esther wollte den König nicht allein sprechen. Das hätten wir doch gemacht, oder? Immerhin wollten wir ja Haman anschwärzen. Den möchte ich doch nicht unbedingt dabei haben, wenn ich das tue. Esther tat es. Sie machte vor Haman seine Sünde deutlich, nicht hinter dem Rücken Hamans. Aber vielleicht wollte sie auch nur mit dieser kleinen Bitte zu dem zweiten Mal die Gunst des Königs prüfen. Ist er mir wohlgesonnen? Kommt er zu dem zweiten Essen, bevor ich dann mein wirkliches Anliegen vortrage? Und dass sie da den Haman zu einlädt, ist auch ein geschickter Schachzug, weil er war der momentane Lieblingsbeamte des Königs. Ihm vertraute der König und er hatte seinen Berater dann nahe bei sich. Er konnte auf ihn zählen, wenn Esther doch irgendetwas verlangen sollte, was vielleicht nicht ganz dem Wunsch Ahasveros entsprach. Und Esther ehrte den Haman auch durch diese Einladung. Das war eine Besonderheit, vom König und der Königin zum Mahl eingeladen zu sein. Und das gab es auch nicht für jeden Wesir. Wem es nicht aufgefallen ist, Haman war nicht bei der Audienz dabei. Er musste geholt werden. Und zudem wiegte Esther den Haman auch in Sicherheit. Denn wenn sie alleine mit dem König gesprochen hätte, wäre er vielleicht auf die Idee gekommen, dass etwas hinter seinem Rücken besprochen wird, das ihn schaden könnte. Denn es gibt ein deutsches Sprichwort, was ich denke und tue, traue ich auch anderen zu. Und Hamans Gedankenwelt, die war nicht rein. Esthers Gang zum König, das ist für uns ein Lehrbeispiel. Ein Lehrbeispiel, dass man auf die Gnade Gottes niemals vergeblich hofft. Vorausgesetzt, dass man in der rechten Stellung vor ihn tritt. Nämlich in Demut. Sich bewusst, dass man nichts verlangen kann. Sich bewusst, dass man Gott nicht drängen kann. Dass man anerkennt, dass man selbst in einer hoffnungslosen Lage ist. So wie wir eben im Lied gehört haben, die eine halbe Satz. In meiner Not wird Christi Kraft deutlich. So ähnlich hieß es, glaube ich. Ja, wir sind in für uns hoffnungslosen Lage, aber Gott kann retten und er tut es auch. Er möchte doch, dass wir vor ihn treten und bitten und beten. Er möchte doch seine Liebe zeigen, indem er uns hilft. Aber wir bestimmen nicht, wie er uns hilft. Das macht er auf seine eigene Art und Weise. Und es wird uns Hilfe sein. Wir müssen ihm überlassen, wie er handelt, wie er es für gut befindet. Denn seine Gedanken sind nicht unsere und seine Gedanken sind höher als unsere. Und das sehen wir auch in den nächsten Kapiteln noch. Haman wurde eilends geholt, man ging zu dem Mahl, Esthers erster Bitte wurde entsprochen. Kommen wir zur zweiten Bitte. Man ist bei dem Mahl und Ahasverus wiederholt sein Angebot. Was bittest du? Was soll dir gegeben werden? Was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königsreichs? Es soll dir geschehen, lesen wir. Und diesmal war Haman als Zeuge dabei. Esther greift diese Formulierung auf und jeder würde doch spätestens jetzt in gemütlicher Runde sozusagen die Gunst der Stunde nutzen und sagen, Ahasverus, mein König, ich habe da ein wichtiges Anliegen für mein Volk. Und wieder handelt Esther völlig entgegen der Erwartung. Wieder lädt sie die beide zu einem weiteren Mal am nächsten Tag ein. Wenn man Gott nicht kennt und somit ihm auch nicht vertraut, kann man diese Handlungsweise Esthers nicht nachvollziehen, oder? Doch wird aus dem weiteren Verlauf der Ereignisse ersichtlich, warum es so geschehen musste. Und die Weisheit wurde Esther gegeben. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Esther bewahrte die Ruhe. Gott hat alles in seiner Hand. Und die eigentliche Bitte, die musste noch hinausgeschoben werden, hinausgezögert werden. Denn mit Mordekai und Haman sollte noch etwas ganz Besonderes passieren, etwas völlig Außergewöhnliches, was letztendlich die Bedrohung Israels abwenden würde. Aber davon hören wir dann in der nächsten Predigt. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Esthers Treue und Gehorsam, das war unerlässlich. Und es fand in diesem Fasten und im Beten ihren Ausdruck, ihren lebendigen Ausdruck, wie jemand sagte. Und so wurde das Herz des Königs durch Gott bereitet. Und Esthers schwerer Gang war von Erfolg gekrönt. Zumindest bis hierher. Sie lebte noch. Wenn uns auch nicht klar ist, wie und warum Gott so handelt, wie er es tut, so können wir doch darauf vertrauen, ja, wir sollen und wir müssen. Und das wird nie auf die Kosten seiner Kinder geschehen. Wenn uns die Situation auch überhaupt nicht gefallen mag, so trägt er uns doch hindurch. 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Wir sind Versuchungen ausgesetzt, Anfechtungen. Aber daran wird unser Vertrauen und unsere Liebe zu Gott geprüft. Aber nicht über unser Vermögen hinaus. Haman war zufrieden mit sich und der Welt. Er ging fröhlich raus von diesem Mahl. Und dann sah er Mordekai. Und schon war alle Wut wieder da. Er ließ seine Frau kommen, seine Freunde, um ihnen zu berichten, was ihnen an diesem Tag widerfahren ist. Dass er beim Essen war. Doch bevor er das tat, rühmte er sich erst einmal ausgiebig selber. Ein Rühmen nach dem Fleisch und nicht dem Herrn gemäß, wie Paulus es ausdrückt. Eine Torheit. Und Haman prahlte mit dem, was er geleistet hat. Doch war sein Reichtum und seine Pracht der Gunst des Königs doch geschuldet, oder? Nicht eigener Erwerb. Seine zahlreichen Söhne sind doch Gottes Gabe. Denn wer kann seine eigenen Kinder schaffen. Es macht Gott. Haman verkörpert das, wovon Sprüche 21,4 warnt. Hohe Augen und ein aufgeblasenes Herz. Die Leuchte der Gottlosen ist Sünde. und wie gottlos Haman ist, wird daran deutlich, dass eine Situation fehlender Ehrerbietung eines Geringeren, eines Untergebenen, ihm die Ehre zu geben, die ihm durch Esther unter Einladung zukommen wurde, ihm diese Ehre nichts mehr bedeutete. Er hatte so viel bekommen, Einladung beim König und bei der Königin. Aber dass da einer nicht aufstand, wenn er vorbeiging, sich beugte und zitterte, wie es in anderen Übersetzungen heißt, das war in einem Dorn im Auge. All das befriedigt mich nicht, solange ich Mordekai den Juden im Tor des Königs sitzen sehe, Vers 13. Habgier, das betrifft nicht immer nur den materiellen und finanziellen Bereich. Mordekai hatte nichts, wessen Haman sich rühmte, keinen besonderen Reichtum, den Haman durch das Vertrauen des Königs besaß. Keine Söhne. Mordekai hatte keine Söhne. Wir lesen nichts davon. Nur, in Anführungsstrichen, eine Ziehtochter, Esther. Selbst ein Mahl mit dem König und der Königin hat noch nicht stattgefunden, obwohl Mordekai der Ziehvater der Königin war. Beziehungsweise, ja. Obwohl Mordekai auch den König gerettet hatte. Auch das hören wir in der nächsten Predigt. Aber allein, dass er nicht aufstand, dass er dem Haman nicht die Ehrerbietung zeigte, das brachte Haman völlig aus der Fassung. Mordekai, der Jude, wagte es mir zu widerstehen. Und der muss schnellstmöglichst entfernt werden. Dieser Jude. Hier wird Hamans böser Charakter deutlich. Sein gegenwärtiges Glück galt ihm nichts. Keine Spur der Dankbarkeit für seine Söhne, dass es ihm so gut ging. Sein größter Wunsch ist das Leben seiner Feinde, der Juden und im Speziellen Mordekais. Sein persönliches Recht ist ihm mehr wert als die Existenz eines ganzen Volkes. Es geht auch anders. Ein Gegenbeispiel. Salomo. Sein Begehren war völlig auf etwas anderes gerichtet als Hamans. Salomo hatte bei dem Herrn einen Wunsch frei. 1. Könige 3 können wir das nachlesen. Wie im Märchen. Nur da sind es manchmal 3 oder noch mehr Wünsche. Und wir kennen den Ausgang. Salomo dagegen bat um Weisheit, damit er das Volk Israel führen und richten konnte. Völlig anders als in den Märchen. Reichtum und Macht, Gesundheit und langes Leben, das sind die gängigen Wünsche. Kennt jemand ein Märchen, in dem der Betroffene Klugheit oder Weisheit wünschte? Also ich kenne viele Märchen, aber mir ist jetzt keins geläufig. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Aber ich kenne eigentlich keins. Salomo bat um Weisheit bei Gott. Und alles andere, weil er so gebetet hat, gab Gott ihnen dazu. Reichtum, Anerkennung. Er war selbst noch ein Sprichwort. Salomo in all seiner Pracht, nicht so schön gekleidet wie die Blumen des Feldes. Aber er hatte Pracht. Er war weise, dass sogar aus fernen Landen Königinnen kamen, um ihn zu hören. Aber warum lässt Gott solche Bosheit wie zum Beispiel die eines Hamans zu? Wie kann es sein, dass einer, der Gott Widerstand leistet, ihn spottet, so groß werden kann? Diese Fragen stellten sich auch schon David im Psalm 37 oder Asaf im Psalm 73. Gerade David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, musste viel erleiden, bis er den Königsthron besteigen konnte. Gott lässt solche Bosheit zu. Warum? Ich möchte uns einiges aufzählen. Zum einen, um das Wohl des Volkes der Erwählten zu fördern. David musste all das Leid durch Saul erdulden, um später als der König so regieren zu können, wie er es tat. Soldaten, die nicht im Kampf zogen, weil bekamen trotzdem Anteil an der Beute. Oder Simei, der David, als er auf der Flucht vor Absalom war, verfluchte, wurde später verschont von David. Saul konnte David bedrängen, aber er hätte ihn nie töten können. Aber auch nutzt Gott die Bosheit der Mächtigen, um sein Volk zu erziehen. Im Buch der Richter finden wir viele Beispiele dafür. Immer wieder traten Feinde in auf, die Israel ausplünderten. Und warum taten sie es? Gott ließ es zu. Das geschah aber immer nur dann, wenn sie als Volk anderen Göttern nachliefen. So brachte der Herr sein Volk dazu, ihn wieder anzurufen, anstatt die Götzen der Kanaaniter. Auch die Gemeinde Christi muss durch Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Lesen wir in Apostelgeschichte 14,22. Und Theo Lehmann, ein sächsischer Evangelist, sagte einmal, die Hochschulen Gottes sind Tiefschulen. Wir müssen oft durch tiefe Täler gehen, damit wir auch wieder gedemütigt unter den Herrn werden. Denn wir sollen ja uns nicht selbst erhöhen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir sollen uns also selbst erniedrigen. Aber das tun wir so selten. Und deswegen muss Gott nachhelfen, damit wir wieder lernen, uns unter seine Hand zu stellen, in aller Demut. Und ein weiterer Grund, warum das Böse groß wird, ist, damit die Bosheit der Menschen ausreift. Gott lässt den ein oder anderen gewähren, damit klar wird, wohin ihr Weg führt. Das wird bei Haman besonders deutlich. Sie werden erst immer boshafter und niemand muss sie dahin drängen. Das tun sie ganz von allein. Und Gott erweist sich dadurch als wahrhaftig. Es sei, denn jeder Mensch ist ein Lügner. Ich möchte uns Römer 3,4 lesen. Es sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht. Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Menschen wollen mit Gott rechten. Sie klagen ihn an. Wegen des Bösen, weil er hier nicht hilft, weil er dort nicht hilft, weil hier eine Krankheit zulässt. Aber Gott lässt das Böse offenbar werden, damit jeder sieht, dass sein Gericht auch gerecht ist. Ein rechtschaffender Richter fällt ein Urteil. Das muss nicht immer gerecht sein, weil er im Gegensatz zu Gott die Herzen der Menschen nicht kennt. Gott kennt die Menschen der Herzen. Er weiß, aus welcher Motivation wir so oder so gehandelt haben. Und danach kann er sein Urteil richten. Ein Richter, er hört die Zeugenaussagen. Er glaubt ihnen, weil er nichts anderes machen kann. Ob sie lügen oder nicht, das weiß er nicht unbedingt. Aber wir haben gerade gelesen, alle Menschen sind Lügner. Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch ein Lügner. Und Haman ist kein Einzelfall. Seine Frau Seres und seine Freunde und Berater sind keinen Deut besser. Anstatt Haman zu beschwichtigen, ihn auf diese beschlossene Vernichtung der Juden und somit auch auf Mordekais Vernichtung hinzuweisen, entwerfen sie selber einen Plan, der schnellstens umgesetzt werden sollte. Sozusagen noch vor dem Frühstück, hat man das Gefühl. Ganz im Gegensatz zu Esther. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilend. Diese glauben nicht. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als so schnell wie möglich. 25 Meter hoch sollte der Galgen sein. Das entspricht ungefähr 50 Ellen. Es könnte auch ein Kreuz gewesen sein. 25 Meter ist die Höhe der Stadtmauer. Und Staatsverbrecher wurden zur Abschreckung auf diese Weise hingerichtet. Es ist also nicht erstaunlich, dass die Ratgeber sicher waren, dass Ahasverus den Wunsch Hamans erfüllen würde, denn wer sich nicht vor Haman beugt, sich nicht niederwirft, vergeht sich gegen den Befehl des Königs. Esther, Kapitel 3, Vers 2. Und es ist schon sehr befremdlich, dass man gerade wegen so einer Tat auch noch fröhlich schlemmen kann. Denn das war ja das Ziel, dass man fröhlich zu dem Mahl geht, nachdem Mordekai an den Galgen aufgehängt wird. Ein Gewissen muss schon sehr abgestumpft sein, um bei solchen Gräueltaten Frohsinn zu entwickeln. Aber wenn wir dieser Tage in die Welt schauen, sehen wir viele Machthaber, denen das Leben ihrer Soldaten, das Leben ihrer Bürger gleichgültig zu sein scheint, solange sie nur ihr Ziel erreichen. Es ist heute nicht besser als wie vor 2000 Jahren. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, lautet ein Ausspruch von Johann Jakob Wilhelm Heinze. Er hat zwischen 1746 und 1803 gelebt. Und mit Himmelreich wollte er wohl den Zustand beschreiben, in dem man Erfolg hat, mit dem man entsprechend glücklich ist. Hamann hatte Erfolg, aber glücklich war er nicht. Hamann ließ sich von seiner Begierde leiten. Sein größter Wunsch war seine persönliche Ehre, koste es, was es wolle. Und die durfte durch nichts und niemand untergraben werden. Und war es auch noch so geringfügig, war es auch nur ein Kratzen an seiner Ehre. Er wandte sich nicht an Gott mit seinen Bitten und Flehen, nicht mal an irgendeinen Götzen. Hätte ja auch nichts genutzt. Gott hätte sein Gebet nicht erhört und die Götzen hätten nichts tun können, weil sie Götzen sind. Gott lässt solche boshafte Egozentrik, Ich-Bezogenheit zu, um sein auserwähltes Volk zu lehren und aufzuzeigen, dass er der gerechte Richter ist, dass die Urteile, die er fällt, nicht willkürlich sind, nicht auszeigen sollen, wie mächtig er ist, sondern sie sind gerecht. Sie sind keine Exempel, die statuiert werden. Jetzt müssen wir mal besonders hart durchgreifen. Er kann das, aber nie über Gebühr hinaus. Im Gegenteil, er greift gar nicht hart genug durch, denn sonst wären wir alle nicht mehr hier. Denn wir sind alle diesem Urteil unterworfen. Und wenn er nicht die Gnade durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz erwirkt hätte, wir wären verloren. Und diese Gnade, sie geht auch rückwirkend in der Zeit. Sie gilt für Mordekai, für Esther, für Daniel und wie sie alle heißen, namentlich genannt oder nicht in der Bibel, die Gott vertrauen, die ihr Leben Gott übergeben. Und es gilt ebenso für uns. Wir dürfen und wir sollen es annehmen. Aber tun wir es auch. Das bleibt bei uns. Bitten und Wünsche haben wir alle. Wir haben aber gesehen, dass sie unterschiedlicher nicht sein können. Esthers Bitte war mit Fasten und Gebet an Gott gerichtet. Sie wollte seinen Beistand für die Rettung ihres Volkes der Juden. Ihr Vertrauen in Gott wurde belohnt. Sie wurde nicht getötet. Ganz anders Hamann. Sein größter Wunsch war der Tod seiner Feinde. Und diese Feinde mussten ihm nicht mal nach dem Leben trachten. Sie mussten ihm nicht das Gut rauben. Es reichte, wenn sie ihm die vom König befohlene Ehre nicht erwiesen. Er war sich selbst das Wichtigste. Sein Wille sollte geschehen, nicht der Wille Gottes. Von was sind deine Wünsche und deine Bitten geprägt? Selbstlos wie Esther oder selbstsüchtig wie Hamann? Denk einmal darüber nach, ob dein Wünschen dem Willen Gottes entspricht oder doch deiner Begierde. Amen. Wir sind zum Schluss des Gottesdienstes gekommen, wollen wir noch einmal zu uns im Gebet vereinigen. Großer, allmächtiger Gott, wir können uns dazu erheben. Großer, allmächtiger Gott, ja, auf dich vertrauen heißt nicht verloren gehen. Du liebst uns so sehr, dass du in diese Welt kamst, um dein Leben zu geben, um der Gerechtigkeit, dieser vollkommenen Gerechtigkeit, die bei dir ist, Genüge zu tun. Denn du, Herr Jesus, bist für alle Sünden gestorben, für alle, die dich im Glauben annehmen. Wir danken dir dafür, dass wir es konnten, dass du uns überzeugt hast, diese Gnade zu ergreifen, denn es ist nicht verdient. Wir sind alle Lügner. Wir haben uns in jedem Gesetz gegen dich gerichtet. Wir haben uns von dir abgekehrt, waren uns das Wichtigste und doch hast du uns zur Umkehr gebracht. Nicht gezwungen, sondern du hast uns durch deine Liebe wirklich überzeugt. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, hilf den Brüdern und Schwestern in aller Welt, die mehr Not leiden müssen, als wir es je verstehen könnten, die in Krisengebiete sind, um dein Wort weiterzutragen, die auf der Flucht sind, weil sie verfolgt werden, um ihres Glaubens willen, weil sie Angst um ihr Leben, um ihre Familien haben müssten, weil sie auf dich vertrauen. Gib ihnen den Trost und die Kraft, durchzuhalten. Und schenk uns Verständnis, für sie zu beten, dass auch sie die Nähe, deine Nähe, spüren in besonderer Weise. Dass ihr Vertrauen in dich gestärkt wird, dass sie den Trost in dir finden, trotz allem, was sie durchmachen können, was wir uns nicht vorstellen können. Herr, hilf, dass wir unser Bitten, unsere Wünsche nach deinem Willen ausrichten. Und das können wir dadurch, dass wir dein Wort lesen, dass wir uns im Gebet dir zuwenden. Hilf, dass das unser Begehren ist. Du allein, dein Reich komme. Amen.